215 Jahre ohne Krieg. Habt ihr ihn vermisst? Wollt ihr ihn wirklich? Der Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der NATO kann nur nuklear ausgetragen werden. Man sollte die Menschen in Stockholm oder Tallinn fragen, wollt ihr wirklich eine nukleare Unterwasserexplosion, die eure Städte hinwegfegen würde? Wir haben genug Minen, um sie auf die gesamte Ostsee abzuwerfen, sodass ihr 10 Jahre braucht, um sie zu entminen, wenn ihr dazu überhaupt noch in der Lage sein werdet.
Ein Videoclip des russischen staatlichen Fernsehprogramms Rossija 1, gepostet vom Berater des ukrainischen Innenministers Anton Geraschenko auf X, ehemals Twitter. Ein russischer Militärexperte warnt da vor einem Atomkrieg mit der NATO in der Ostsee. Der letzte Schritt, der Russland davon abzuhalten scheint, so die Botschaft des Militärexperten im weiteren Verlauf des Interviews, ist, wenn Schweden der NATO nicht beitritt. Wie brisant ist die Lage an der Ostsee?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Sicherheitsarchitektur in Europa verändert. Rund um die Ostsee wird das besonders deutlich. Sie ist zu einem NATO-Binnenmeer geworden. Allerdings hat auch Russland weiterhin Zugang zur Ostsee. Und der Kreml will den Einfluss dort behalten. Also versuchen der Westen und Russland, die jeweils andere Seite militärisch abzuschrecken und dennoch nicht zu provozieren. Unser Reporter Tom Schimek hat mit nachdenklichen Marineoffizieren gesprochen, Militärmanöver der NATO besucht, die in diesem Jahr abgehalten wurden, und er versucht herauszufinden, wie ein Atomkrieg verhindert werden kann.
Ready to fire, Batterie feuerbereit, Sicherheit vorhanden.
6. Juni 2023 auf der Ostsee vor der Küste von Lettland, etwa auf Höhe des 56. Breitengrades. Auf der Brücke der deutschen Fregatte Bayern sind alle Positionen besetzt. 19 Frauen und Männer starren auf Radarschirme und Karten, suchen mit Ferngläsern und Peilgeräten den Horizont ab.
Check mal Peilung 145.
Ja, 145 ist eine.
Zielkoordinaten werden durchgegeben, Kommandos schwirren durch die Luft. Gelbe Warnlampen blinken über den Türen.
Das ist Übmunition, das ist ein Betonkopf, der da rauskommt.
76.
In der Nacht zuvor haben Schnellboote vor der Küste große rote Zielmarkierungen ausgebracht. Sogenannte Killertomaten. Nun, bei Tageslicht, gehen Kriegsschiffe in Position, um auf diese Ziele zu feuern. Amerikanische, polnische, auch deutsche. Bei BARTOPS, Baltic Operations, sind in diesem Sommer 20 Nationen des Westens präsent, von Finnland bis zur Türkei, mit 50 Schiffen und 6.000 Soldatinnen und Soldaten.
Feuerbereitschaft herstellen.
Feuerbereitschaft herstellen.
NATO-General Luis Lanchares wirkt euphorisch.
As soon as Sweden becomes part of NATO.
Sobald Schweden der NATO beitritt, wird fast die gesamte Ostseeküste zu NATO-Staaten gehören. In den 52 Jahren seit der Gründung von BARTOPS war die NATO im Baltikum noch nie stärker.
In der Baltik.
Ein Feuerstoß, 7 Feuer. Störung, Störung, halt.
Doch irgendetwas funktioniert nicht richtig. Nach 2 Salven muss die Übung abgebrochen werden, um das Geschütz zu entladen. Die Bayern dreht nach Norden raus, um die Schussposition freizumachen, nimmt Fahrt auf, legt sich leicht zur Seite.
Wir fahren nicht zurück in die Waiting Box. Also leicht nördlicherer Kurs als jetzt. Wir gucken uns das an.
Bald stellt sich heraus, ja, die Geschosse wurden abgefeuert.
Die Munition, die danach kommt, ist ein Stück zu weit gekommen.
Nur ein kurzer Verschlucker, meint Kapitän Feuerbach. Keine Explosionsgefahr.
Wissen wir, die Munition ist da einfach, wo sie nicht sein soll, ist aber nicht angeschossen worden.
Und die muss von Hand jetzt geborgen werden.
Die wird jetzt von Hand geborgen.
So there are a lot of more exercise than this. So this is one really big exercise.
Der Kapitän berichtet, dass ständig und überall geübt werde. Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine mehr denn je. Russland konterte BARTOPS Anfang August 2023 mit einer ähnlichen Übung. Okeanski Schild, Ozeanschild, mit nach eigenen Angaben Dutzenden von Schiffen und Flugzeugen und ebenfalls 6.000 Soldatinnen und Soldaten.
Ja, Stärke zeigen in der Ostsee vor dem.
Im September folgte ein weiteres Großmanöver des Westens, Northern Coast. Auch die deutsche Marine war wieder dabei. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verweist häufig darauf, dass Russland seit Jahren aufrüste, auch im Norden, nah an Finnland, an Norwegen, etwa auf der Kola-Halbinsel und in der Arktis. Wir sehen auch, dass Präsident Putin bereit ist, militärische Gewalt gegen Nachbarn einzusetzen. Gleich nach der großen Ostseeübung startete im Juni auch Air Defender, das größte Luftwaffenmanöver der NATO-Geschichte, ausgerichtet von der Bundesrepublik Deutschland. Gefolgt von Defender Europe, Griffin Storm, Austere Challenge, Cyber Coalition, Freezing Winds.
You have to spend time together. You have to get dirty together.
We have taken into account the realities as well.
Der neue NATO-Tenor lautet, wir müssen kampfbereit sein, kriegsbereit sein. Auf der Basis Rovaniemi am nördlichen Polarkreis steht Colonel Henrik Ilo, stellvertretender Stabschef des finnischen Luftwaffenkommandos am Rande des Asphalts, blickt auf eine Reihe grauer Kampfjets. Und
wir haben uns auch nach Ende des Kalten Krieges immer vorbereitet. Uns war klar, dass wir eines Tages an vorderster Front stehen könnten. So haben wir es geschafft, unsere militärischen Fähigkeiten in Finnland über all die Jahre hinweg zu erhalten.
Der Subtext, wir sind nicht überrascht, wir haben es geahnt, waren stets wachsam, weniger naiv als ihr. Die Offiziere des neuen NATO-Mitglieds Finnland geben sich oft selbstbewusst, verweisen gern auf die lange Landgrenze zu Russland und die höchst wechselvolle Geschichte mit dem schwierigen Nachbarn. Nur ein paar Kilometer östlich von Rovaniemi findet fast zeitgleich die Armeeübung Northern Forest statt. Mitten im nordischen Wald steht Karl Engelbrektsson, Oberhaupt der schwedischen Armee.
Die geostrategische Position des Nordens verändert sich unter vielen Aspekten. Der Krieg in der Ukraine, der Nachbar Russland, das schmelzende Eis und die sich dadurch neu öffnenden Handelswege.
Und natürlich durch die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und bald wohl auch Schwedens.
Wir sind jetzt alle im selben Team.
Besonders freut ihn, dass auch daheim in Schweden nun mehr Verteidigungswillen spürbar sei, gerade auch beim Nachwuchs.
Zusammen mit den Banken sind wir jetzt der populärste Arbeitsplatz für junge Leute.
Auch in Finnland, sagt Janne Kuusela, politischer Direktor im Verteidigungsministerium in Helsinki, habe sich der Wind seit Russlands Angriff auf die Ukraine komplett gedreht.
Wir haben begriffen, wir sind ein solch kleines Land, dass sich jeder Finne an der Verteidigung beteiligen muss.
Die Wehrpflicht wird streng gehandhabt, immer mehr Frauen dienen freiwillig. Zivilverteidigung ist ein großes Thema. Die neue Regierungskoalition unter Beteiligung der rechtsradikalen Wahren Finnen verkündete im Sommer, sie wolle auch ihre, Zitat, Kenntnisse über Kernwaffen erweitern.
Wir sind seit vielen Jahrzehnten in Reichweite praktisch aller russischen Raketentypen, von allem, was einen Atomsprengkopf tragen kann. Wir sind uns also über unsere Verwundbarkeit im Klaren und finden es deshalb großartig, dass wir jetzt auch unter dem nuklearen Schutzschirm der NATO stehen.
Das Größte, was sich verändert hat, ist, dass die Ostsee urplötzlich binnen weniger Monate zu einer Art NATO-Binnenmeer geworden ist.
Sagt Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Seit 1991, seit der Auflösung des Warschauer Pakts, hätten sich die militärischen Machtverhältnisse an der Ostsee radikal verändert.
The Baltic Sea region is paramount for us.
Schnappschuss, die Ostsee Ende der 80er Jahre. Das Gros der Südküste mit der Region St. Petersburg, der Enklave Kaliningrad, den Sowjetrepubliken Estland, Lettland, Litauen und den Warschauer Paktstaaten Polen und DDR ist quasi in Moskaus Hand. Das riesige Nordufer, tausende Kilometer Küstenlinie von Schweden und Finnland, ist neutral, ein Puffer zwischen den Militärblöcken. Nur ganz im Westen ist durch Dänemark und die Bundesrepublik Deutschland ein kleines bisschen NATO präsent. Dann wurde Deutschland vereint. Polen trat 1999 der NATO bei, 5 Jahre später das komplette Baltikum. Und nun im Donner des russischen Krieges gegen die Ukraine auch Finnland und demnächst Schweden. Die Ostsee ist tatsächlich zum NATO-Meer geworden.
Und dazwischen eingedrängt Kaliningrad, zu Russland gehörig, und dann ein enger Seezugang von St. Petersburg aus, wo die baltische Flotte der Russen liegt. Das Ganze ist letztlich ein geografisches Bild, das alles auf den Kopf stellt, was wir noch vor ein paar Jahren hatten, wo die NATO sich massive Sorgen darum gemacht hat, ob eigentlich das Baltikum zu verteidigen wäre im Kriegsfalle. Jetzt muss sich Russland Gedanken machen, ob es in diesem NATO-Binnenmeer den Kaliningrad überhaupt halten könnte.
Well, we have to thank Vladimir Putin for having reinforced the state of security in the Baltics.
Wir müssen Wladimir Putin dafür danken, dass er die Sicherheit im Baltikum gefestigt hat, indem er den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO ermöglichte.
François Espour, Forscher und Strategieberater in London und Paris.
Der Nutzen, den die NATO als Ganzes daraus zieht, ist enorm. Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Sie reicht bis zu den Toren von Murmansk, bis zu den Toren der russischen strategischen U-Boot-Streitkräfte auf dieser Seite der Welt. Das ist eine wesentliche Stärkung unserer Abschreckung, unserer militärischen Fähigkeiten. Ja, Wladimir Putin hat, indem er seine völlig unvernünftigen und ruchlosen Ziele in der Ukraine verfolgte, gegen seinen Willen unsere strategische Lage verbessert. Die Ostsee ist jetzt im Grunde ein westliches Meer.
And we are proud to provide the platform for this historical moment. Now, for the first time, as the proud capital of a new NATO ally.
In der Stadthalle von Helsinki tritt im Sommer 2023 US-Außenminister Antony Blinken vor ein festlich gestimmtes Publikum.
But Russia's aggression, threats, nuclear saber-rattling compelled us to reinforce our deterrence.
Russlands Drohungen und sein nukleares Säbelrasseln, sagt er, zwängen den Westen, seine Abschreckung zu verstärken.
Wir haben die Zahl der Patrouillenschiffe in der Nord- und Ostsee verdoppelt und die Zahl der Kampfgruppen in der Region. Die USA errichten ihre erste ständige Militärpräsenz in Polen.
Mitte August 2023, Parade zum Tag der polnischen Armee, der größte Militäraufmarsch in Polen seit Jahrzehnten. Motto: Weiß und Rot stark. Überall weht die weiß-rote Nationalflagge, Panzerketten rasseln, 2000 Soldaten schreiten durch Warschau. Man feiert einen Sieg über die Rote Armee im polnisch-sowjetischen Krieg anno 1920.
Dla uczczenia święta Wojska Polskiego, flagę państwową.
Kaum ein NATO-Staat rüstet mehr auf als Polen. Das Land steckt fast 4% seines Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung, hat Unmengen von Panzern, Artilleriegeschützen, Raketen geordert. Seit die rechtsnationale PiS-Partei regierte, seit 2015, wird die Armee auch personell massiv ausgebaut. Bis 2035 sollen 300.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestellt sein, die stärkste Armee Europas. Ob diese Aufrüstung durch einen nun möglichen Regierungswechsel gestoppt wird, ist noch offen. Und Polen drängt auf Aufnahme in den nuklearen Club.
Polnische Behörden äußern sehr offen den Wunsch, der nuklearen Teilhabe der NATO beizutreten. Das ist kein neues Thema. Öffentlich wurde es, glaube ich, zum ersten Mal 2015 oder 2016 von unserem damaligen stellvertretenden Minister angesprochen,
sagt Artur Kasprycz, Analyst für internationale Sicherheit am PISM, dem Polnischen Institut für internationale Angelegenheiten in Warschau. Seine Begründung: die wachsende Bedrohung durch Russland, vor allem rund um die Ostsee.
Sie verschärfen diese Drohungen, indem sie Atomwaffen in Weißrussland stationieren. Das ist ein politischer Schachzug, bei dem es vor allem um politische Erpressung geht. Aber sie werden Waffen verlegen, richtig? Sie werden Sprengköpfe verlegen. Sie haben die weißrussischen Streitkräfte bereits auf deren Einsatz vorbereitet, indem sie ihnen Iskander-Raketen zur Verfügung gestellt, sie ausgebildet haben und so weiter und so weiter. Also ändern sie jetzt tatsächlich einige Dinge, nicht nur die Rhetorik.
Bei Lockheed Martin in den USA hat Polen moderne Kampfjets vom Typ F-35 bestellt, die auch in der Lage wären, US-Atomwaffen gen Osten zu fliegen.
Staaten der sogenannten nuklearen Teilhabe, wie Belgien, die Niederlande, Italien und nun auch Deutschland, haben diese Jets ebenfalls geordert oder schon in ihrem Besitz.
So in wartime, those aircraft could be deployed to the West. Pick up the bombs there and disperse.
Und falls es ein Problem sei, in Polen US-Atomwaffen zu stationieren, fügt der Regierungsexperte Flugs hinzu, könnten Polens moderne Kampfjets auch in Deutschland vorbeikommen und sie abholen, um alsdann gen Osten zu fliegen.
To do what? We have dozens and dozens of aircraft in Europe that could deliver American nuclear weapons.
Der Atomwaffenexperte Hans Christensen von der Federation of American Scientists in Washington D.C. klingt mit dieser Idee konfrontiert ein wenig fassungslos.
Die F-35 können nicht einfach nach Westen fliegen, ein paar Waffen aufsammeln und sie dann im Osten abwerfen. Dazu müssten sie erst ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Das ist ein langwieriger Prozess. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner daran sehr interessiert sind. Jedenfalls sehen Sie keine Notwendigkeit für den Einsatz von Waffen, ganz und gar nicht. Ich denke, Sie würden sich dem entgegenstellen. Ich glaube auch nicht, dass es die NATO als Organisation insgesamt als gute Idee ansieht, die nukleare Mission weiter nach Osten auszudehnen.
Christensen ist bei der altehrwürdigen Federation, die noch aus den Tagen Robert Oppenheimers stammt, der Mann fürs nukleare Detail.
Auch die NATO befindet sich mitten in der Modernisierung ihrer Atomstreitkräfte in Europa. In den vergangenen 5 Jahren hat die Zahl und die Art der Einsätze von strategischen US-Bombern über dieser Region zugenommen. Das ist eine große Veränderung im Vergleich zu den 1990er Jahren. In jüngster Zeit flogen zum ersten Mal auch B-52-Bomber häufig über Schweden.
Ansonsten haben die Russen natürlich in dem Bereich der substrategischen Waffen zu Lande, zu See und in der Luft Systeme eingeführt in den vergangenen Jahren und haben hier tatsächlich einen sehr massiven Modernisierungsprozess durchgeführt.
Oliver Trainert, Head of Think Tank am Center for Security Studies der ETH Zürich.
Und das ist eine Situation, die aus NATO-Sicht sehr bedrohlich ist, weil diese Systeme wichtige Knotenpunkte, Häfen, Flughäfen, Kommandozentralen, vor allen Dingen in Deutschland, aber allgemein in Westeuropa unter Bedrohung setzen können, wobei diese Systeme konventionell oder nuklear bewaffnet werden können. Das ist ein Element der Unsicherheit, das die Russen nach meinem Dafürhalten hier bewusst ins Spiel bringen.
Manche Experten befürchten, Russland könne etwa versucht sein, eine drohende Niederlage in der Ukraine mit dem demonstrativen Einsatz einer Atomwaffe in Nordeuropa zu kontern. Hält Christensen dies für denkbar?
Ich glaube es nicht. Einen nuklearen Einsatz der Russen aus diesem Gebiet heraus, was auch immer im Ukraine-Krieg geschehen mag, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Den Russen sind die möglichen Konsequenzen, auch wenn sie anderswo beginnen, nukleare Signale zu senden, sehr bewusst. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn.
Die Expansion der NATO erhöht offensichtlich die Spannungen mit Russland,
sagt die Rüstungsexpertin Titi Erestö vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
Aber sie könnte hilfreich sein für Versuche, die Abhängigkeit von Atomwaffen zu reduzieren. Wenn Finnland und wohl auch Schweden beitreten, macht das das Baltikum sicherer. Sie erinnern sich, vor der Invasion der Ukraine war das oft diskutierte Horrorszenario, dass Russland schnell einen der Staaten des Baltikums erobern könnte, etwa Litauen.
Doch die Gefahr folgenschwerer Missverständnisse wachse durch die starke Militärpräsenz im Ostseeraum rapide. Auch das NATO-Konstrukt der nuklearen Teilhabe bringt in ihren Augen keine zusätzliche Sicherheit.
Selbst wenn man vom Prinzip der nuklearen Abschreckung überzeugt ist, sind diese taktischen Nuklearwaffen in Europa aus meiner Sicht nicht besonders glaubwürdig. Ich finde, dass die Europäer sich ohne diese vorwärts platzierten Waffen genauso sicher oder sogar sicherer fühlen könnten, weil sie das nukleare Risiko womöglich nur vergrößern.
Nun ist es aber so, dass Russland für ein klares offensives Ziel, nämlich einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, seine Nuklearwaffen zumindest in der Drohung eingesetzt hat und gesagt hat, niemand Drittes solle sich von außen einmischen.
Der Hamburger Friedensforscher Ulrich Kühn.
Was bedeutet das für dritte Staaten wie die Ukraine, wenn Nuklearwaffenstaaten im Grunde in der Lage sind, ihr Arsenal so einzusetzen, dass sie wie ein Schild fungieren, hinter dem man dann seine Panzerarmee losrollen kann gegen den nicht nuklear bewaffneten Staat.
Das heißt, die nukleare Drohung dient nicht mehr allein der Abschreckung,
Sie ist Teil der Offensive, des Angriffs geworden.
Meine Fantasie reicht jedenfalls momentan nicht aus,
Oliver Trainert,
mir vorzustellen, dass dieser Herr Putin bereit ist, das, was er als russisches Territorium deklariert hat, die vier Gebiete plus sowieso die Krim seit 2014, sozusagen wieder an die Ukraine zurückzugeben. Und das ist im Moment meine größte Sorge.
Stettin, Polen. Besuch beim multinationalen Korps Nordost der NATO. Der kommandierende General hier ist ein Deutscher, Jürgen Joachim von Sandrart.
Geografie lässt sich nicht leugnen, da braucht man nur auf die Karte gucken.
Ein echtes Problem, sagt er, sei die Enklave Kaliningrad, das alte Königsberg.
Die Lücke zwischen Kaliningrad und Weißrussland, die ist Luftlinie 65 Kilometer breit. Und wer sich das auf der Karte anguckt, wer vielleicht diese Lücke auch schon passiert hat, wird feststellen, dass die Bewegungsachsen, die leistungsfähigen Bewegungsachsen, sich reduzieren auf eine Bahnlinie und anderthalb Straßen in der Qualität einer Bundesstraße. Das ist der Lebensnerv landseitig ins Baltikum. Das ist natürlich einfach eine Herausforderung.
Steigt durch Russlands konventionelle Schwäche die Atomkriegsgefahr?
Die Bedrohung einer Eskalation jenseits der konventionellen Kriegsführung, die ist sicherlich gegeben, aus meiner Bewertung derzeit unter Kontrolle. Und bevor ich nukleare Waffen einsetze, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wenn wir über Saporischka, die Atomkraftwerke reden.
Die NATO verlegt weiterhin Truppen in die Region zwischen Estland und Polen. Deutschland etwa ist dabei, eine ganze Brigade dauerhaft nach Litauen zu entsenden. Das neue Gefühl der Bedrohung, sagt der Generalleutnant, sei an seiner Nordostflanke viel deutlicher spürbar als weiter westlich.
Die Frontnation, das ist jetzt ein gefährlicher Begriff, aber die direkt angrenzenden Nationen, die quasi jetzt in der Situation sind, wie wir damals im Kalten Krieg, dort können sie die Bedrohung anfassen. Dort können sie quasi auch die Angst anfassen.
Ist er besorgt?
Der Grundtenor ist, wenn ich ruhig schlafen kann, können sie alle auch ruhig schlafen.
Eine salomonische Antwort des kommandierenden Generals beim multinationalen Korps Nordost der NATO in Stettin, Jürgen Joachim von Sandrart. Und doch sind mir die Worte der schwedischen Rüstungsexpertin Titti Erestö hängen geblieben, die sagte, die Gefahr von gefährlichen Missverständnissen wächst rapide mit der starken Militärpräsenz im Ostseeraum. Wenn Sie ein Thema oder eine Region auf der Erde haben, über die Sie mehr hören wollen bei uns, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an weltzeit@deutschlandradio.de. In der letzten Sendung vor Weihnachten wollen wir wieder eine Weltzeit verschenken an Sie. Und daher freuen wir uns über Wünsche von Ihnen. Schreiben Sie uns an weltzeit@deutschlandradio.de. Danke. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.